Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Laura Reynolds, Alexandra Rivera-Luna und Johanna Ludwig.
Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Das ist cool. Das ist eine Premiere, glaube ich, dass wir zu dritt beziehungsweise dann gleich zu viert sprechen werden. Ich spreche zusammen heute mit Laura, die ihr vielleicht schon aus den Medical English Podcasts kennt oder beziehungsweise von ihren Kursen, und mit Ali aus Berlin, und gleich kommt noch Johanna Ludwig dazu. Johanna kennt ihr auch schon aus ein paar Podcasts. Und es war so, dass wir im September uns kennengelernt haben auf einem kleinen Online-Seminar, das im Rahmen der Mindful Doctor-Konferenz stattgefunden hat. Und da ging es um das Thema Weiterbildung in der Medizin. Und ich fand die Konstellation in dem Seminar so spannend, dass ich euch genervt habe, nochmal in den Podcast zu kommen. Mhm. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und ich weiß, dass es immer stressig ist, Zeit zu finden. Also vielen Dank dafür. Habt ihr Lust, euch kurz einmal vorzustellen, Ali und Laura, damit die Zuhörer auf dem gleichen Stand sind wie ich? Ali, möchtest du mal anfangen, kurz?
Ja, okay, gerne. Also, mein Name ist Alexandra Rivera-Luna. Ich freue mich aber, wenn ihr mich Ali nennt. Ich arbeite gerade und lebe in Berlin und arbeite in der Blutspende 3 Tage in der Woche, und die anderen 3 Tage schreibe ich Doktorarbeit. Mein Herz liegt auf jeden Fall bei der Gynäkologie. Das wird dann die Facharztausbildung werden. Und zwar in einer transdisziplinären Ausrichtung. Ich würde das gerne später kombinieren mit einer Ausbildung, die sich Sexological Bodywork nennt. Und das ist so mein Herzensprojekt. Studiert habe ich in Rostock und dann hat mich mein PJ getragen nach Kolumbien für die Chirurgie und nach Spanien für das innere Tertial und dann für die Radiologie nach Berlin. Und hier wohne ich jetzt seit 5 Jahren.
Cool, das heißt, du bist jemand, der gerade ganz am Anfang steht und auf die Facharztausbildung blickt. Das finde ich spannend. Ja, Laura, du hast auch einen besonderen Hintergrund. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
Hallo, mein Name ist Laura Reynolds. Ich komme ursprünglich aus Irland. Ich habe mein Medizinstudium dort gemacht und dann dort ein Jahr gearbeitet. Dann habe ich ein Jahr in Australien gearbeitet und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und ich habe hier 2 Jahren gearbeitet. Also ich bin in meinem 3. Weiterbildungsjahr für die innere Medizin. Ich arbeite momentan in der Geriatrie. Ich liebe die älteren Leute. Und also vielen Dank für die Einladung für den Podcast. Es macht Spaß zu machen. So.
Ja. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also das Seminar haben wir ja eigentlich angeboten, weil wir, Johanna und ich, beide so das Gefühl haben, dass es viele Dinge gibt, die in der Weiterbildung nicht gut funktionieren. Aber jetzt ist, also jetzt nicht mit diesem Hintergedanken zu meckern und sich zu beschweren, sondern natürlich konstruktiv an das Thema zu gehen. Jetzt ist es so, dass ich natürlich die Weiterbildung schon etwas länger hinter mir habe. Das klingt jetzt so, als ob ich super alt wäre, aber nein, aber es ist schon so, dass aus meiner Zeit war das ja so, dass man wirklich diesen Weiterbildungskatalog hatte und dann diese Anzahl von Untersuchungen zum Beispiel, die in den meisten Fällen total unrealistisch hoch war. Also ich glaube, hätte irgendwie, also es geht da um 2000 EEGs, die man befundet haben muss und so und auch selber abgeleitet haben muss. Und da ist es ja so, dass sich das gerade so wandelt, also dass die auch die Weiterbildungsordnung sich ändern und dass eher so Wert gelegt wird auf kompetenzbasierte Weiterbildung. Das heißt, es geht darum, eben nicht nur diese Untersuchungszahlen abzuhaken, sondern eben halt auch bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Ne? Also es ist wichtig, dass man diese Kompetenzen hat und dass eben halt auch Soft Skills, wie man so schön sagt, Gesprächsführung, solche Sachen, die eigentlich vorher nie so im Vordergrund standen, dass sie natürlich auch ganz, ganz wichtig sind, um unsere Patienten gut zu versorgen. Deswegen, also ich finde es cool, Laura, dass du da bist, weil du ja auch in einem anderen medizinischen System gearbeitet hast. Mhm. Deswegen wollte ich als erstes nochmal fragen, also wie ist es so im englischsprachigen Raum oder in Irland selber, wenn du diese Herangehensweise an Weiterbildung vergleichst? Also.
Ja, also erstmal muss man sagen, es gibt Vor- und Nachteile von jedem System. Ja, also das ist jetzt das dritte System, das ich erlebt habe. Alle haben Vor- und Nachteile. Was zum Beispiel in Irland, Australien, auch in England, dass die Weiterbildungsplätze sind begrenzt. Und es heißt, einmal im Jahr darf man sich für einen Weiterbildungsplatz bewerben. Und dann, es gibt so einen wirklich langen Bewerbungsprozess. Man muss also zum Beispiel viel Forschung haben, viele Projekte nebenbei und ein sehr gutes Lebenslauf haben und sich dafür bewerben. Und ja, entweder man kriegt einen Platz und dann ist man in der Weiterbildung, oder man kriegt keinen Platz und man arbeitet einfach als Assistenzärztin so ohne Anerkennung. So vielleicht zum Beispiel für Hämato-Onkologie oder so, vielleicht muss man 2 oder 3 Mal sich bewerben. So, das heißt 3 Jahre ohne Anerkennung, dass man arbeitet. Ja, klar, man sammelt viel, viel Wissen und macht eigentlich die gleiche Arbeit als die Weiterbildungsärzte. Und im Krankenhaus gibt es auch normalerweise viel Teaching. Also als ich da war, zum Beispiel für innere Medizin, gab es 2 oder 3 Mal sogar morgens 8 bis 8:30 Uhr oder bis 8:45 Uhr entweder so Case Conference, so Fallvorstellung mit danach Besprechung, oder so Journal Club auch dazu. Und die Weiterbildungsärzte müssten teilnehmen, die anderen aber durften. Also ich war keine Weiterbildungsärztin, aber ich bin so ein Nerd, so ich liebe Fortbildung und ich habe immer teilgenommen. Und das fand ich wirklich super. Und das System ist auch ähnlich dann in Australien. So viel gezielte Teaching unter der Woche.
Und also du hast gesagt, dass es da so Journal Clubs und Vorträge und so weiter gab. Wie ist es so mit diesem klinischen Teaching, also dass man hands-on versucht, so klinische Fertigkeiten weiterzugeben?
Ja, so das ist dann auch anders. Zum Beispiel nur Gastroenterologen würden gastroskopieren. So, ich als allgemein Internisten, ich lerne das nicht. Also und auch zum Beispiel Sonographie würde wahrscheinlich nur die Gastroenterologen machen. Und wir haben sonst Sonographers, so halt Techniker oder MTAs quasi, die das durchführen. So, ich finde eigentlich hier, das ist eigentlich cool, wir machen als Ärzte viele Diagnostik, was, ja, so das finde ich als Vorteil hier. Also man kann viel als Arzt hier selber machen. Genau.
Und gibt es das auch mit diesen Untersuchungskatalogen, also dass man bestimmte Anzahlen von Untersuchungen erfüllt haben muss? Also ist das Teil der Ausbildung, dass man das so katalogisiert und so?
Ich weiß, für die so operative Weiterbildungen, also ich meine die zum Beispiel Gynäkologie, eine Freundin von mir ist in der Weiterbildung für Gynäkologie und sie hat ein Logbuch. Ich vermute dann zum Beispiel für die Gastroenterologie-Weiterbildung haben sie auch sowas, dass sie so viele Gastros und Kolos machen müssen. Und zum Beispiel Kardiologie müssen sie wahrscheinlich auch so die, also Linksherzkatheter durchführen. Aber ganz genau wegen bin ich mir nicht 100% sicher. Es gibt so eine Basis-Weiterbildung, das ist so 2 Jahre. Und danach muss man sich nochmal bewerben für die erweiterte Weiterbildung. Genau, so ist ein bisschen komplizierter dort und auch mehr, was sagen wir so, wettbewerbsvoll. Oder, ja, genau.
Ja, man muss ja ein bisschen mehr um die Plätze kämpfen.
Genau, genau.
Adi, bevor ich dich gleich was frage, ich wollte noch eine Sache sagen, was mir, ich war als Student auch in Australien, habe da gearbeitet. Und da war mein Gefühl, dass so die Leute, die Vorgesetzten, also die Oberärzte und die Chefärzte, dass sie das viel mehr als persönliche Aufgabe angesehen haben, ihre Assistenten gut auszubilden. Und andersrum, dass sozusagen, wenn die Assistenten Mist gebaut haben und schlecht ausgebildet waren, dass das immer so persönlich gekratzt hat an dem Image und also das haben die Kollegen dann sozusagen, die Vorgesetzten haben das sehr persönlich genommen. Das war ihnen sehr wichtig, dass die Assistenzärzte gut ausgebildet sind. Dass diese Kultur habe ich nicht so, also ich persönlich, ob das jetzt generell so ist, weiß ich natürlich nicht, aber dass es in Deutschland nicht so ist, dass es einfach auch eben eine absolute eine Frage der Ehre ist, sozusagen, dass man sein Wissen, das man hat, dass man das großzügig teilt. Weil es auf einen zurückfällt, wenn die Assistenten dann eben nicht vernünftig reagieren, zum Beispiel. Hi, Johanna. Hi, da ist Johanna eingestiegen. Hi, cool. Wir haben schon angefangen.
Sehr gut.
Ja, wir haben einfach mal schräg angefangen. Also wir haben einfach uns jetzt ein bisschen vorgestellt und Laura hat ein bisschen erzählt von der Weiterbildung in Irland und in Australien. Und Adi wollte ich gerade fragen, weil sie ja ganz am Anfang ihrer ärztlichen Karriere ist, was so ihre Erwartungen eigentlich sind und ihre Berührungspunkte so mit Fortbildung, mit Weiterbildung. Also was wünschst du dir für die Zeit, die jetzt kommen wird, wenn du deine Doktorarbeit fertig hast und wenn du in die Klinik startest? Also was ist dir wichtig, wenn du jetzt daran denkst, dass du gerne ausgebildet werden möchtest und ärztlich arbeiten möchtest?
Das ist total interessant, dass du das so sagst, weil tatsächlich fühle ich mich gar nicht so sehr, als wäre ich ganz am Anfang, obwohl das natürlich ausbildungstechnisch total stimmt. Ich habe meine Approbation 2017 erhalten, also ich bin schon relativ lang aus dem Studium raus, aber habe, wie gesagt, den Schritt ins Krankenhaus nicht geschafft nach dem PJ, nicht weil ich irgendwie zu schwach mich dafür fühle, sondern weil es wirklich auch ganz viel gab, was ich da abgelehnt habe. Und das hat sich total herauskristallisiert, gerade durch das PJ, das ich gemacht habe, weil ich nach dem ganzen theoretischen Studium in Deutschland total vorfreudig dorthin gegangen bin, nach Kolumbien, und dort meine Kommilitonen gesehen habe, die eigentlich alle quasi mindestens 1-2 Jahre jünger waren als ich, weil man dort früher anfängt zu studieren und aber ungefähr das Wissen und die Skills hatten, die man hier vielleicht einem Assistenzarzt des 2. Jahres, wenn überhaupt 3. Jahres vielleicht sogar, zutraut. Und ich glaube, das Zutrauen, das ist das, was mir am allermeisten fehlt in der deutschen Ausbildung, sowohl im Studium als auch das, was ich dann bei meinen Assistenzärzten im PJ und den Praktika gesehen habe, dass einem eigentlich nichts zugetraut wird. Und dort in Kolumbien habe ich gesehen, dass man ab dem ersten Semester allein schon mit dem Titel Doktora, Doktor angesprochen wird, egal ob man wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat oder nicht. Und man wird ernst genommen. Und ich habe das Gefühl, da haben wir in Deutschland einen totalen Bruch drin, weil man wird eigentlich bis zum Ende des Studiums nicht ernst genommen. Und es wird einem eigentlich eher eingetrichtert, oh Gott, das darfst du nicht tun. Es wird versicherungstechnisch nicht abgedeckt und das trauen wir dir nicht zu. Und dann ist man auf einmal im Dienst und muss alles. Natürlich nicht alles, aber ne, es sollte schrittweise kommen. Aber eigentlich ist dieser Bruch schon vorprogrammiert. Und das habe ich in Kolumbien nicht gesehen. Da wird man wirklich herangeführt und da ist dieses See One, Do One, Teach One ist absolut drin. Und genauso wie du es auch gesagt hast, ne, in Australien das beobachtet hast, ist es in Kolumbien genauso. Jeder Ausbilder nimmt die Ausbildung persönlich und will sich auch tatsächlich einiger Aufgaben entledigen, indem er jemanden dazu bringt, das zu können. Und das ist das, was ich bei meinen Kommilitonen gesehen habe. Sie konnten. Und die konnten das wirklich wie so ein Gedicht runterbeten, wenn da ein Patient kam, dass sie den annehmen konnten, sich damit beschäftigt haben, was der für eine Ernährung haben darf oder ob er überhaupt, ob er sofort in den OP sollte und was die nächsten diagnostischen Schritte sind und wie man dann therapeutisch schon mal einen Vorschlag macht. Das waren alles die Vorgehen, die schon eben meine PJler-Kollegen gemacht haben. Wir haben auch die Station mehr oder weniger selbst geschmissen mit der Visite und haben das dann wiederum unseren Tutoren vorgestellt. Also wir hatten unsere eigenen Patienten, so wie man das quasi dann als Assistenzarzt in Deutschland auch hat, nur dass es dann irgendwie von jetzt auf gleich von 0 auf 30 Patienten oder 50 Patienten übergeht. Und das finde ich ist nicht so richtig berechtigt. Das ist das eine, wovor ich Respekt hatte und was ich mir nicht so zugetraut habe und wo ich so ein bisschen eine abwartende Haltung jetzt hatte im Hinblick auf eine vielleicht verbesserte Weiterbildung, diesen Bruch eben nicht erleiden zu müssen. Und das Zweite ist etwas, was vielleicht nicht unbedingt die Weiterbildung betrifft, sondern generell das Arztsein, dass man mit dem aktuellen westlichen Gesundheitssystem teilweise dazu prädestiniert ist, so eine Moral Injury irgendwie zu erfahren, indem man hetzend durch die Patientenzimmer rennt und irgendwie eigentlich keine Zeit für niemanden hat und noch schon gar nicht für sich selbst. Und dass das Gesundheitswesen eigentlich selbst gar nicht so gesund ist. Und das hat mich irgendwie abgeschreckt. Und das war mir schon auch bewusst, als ich das Studium gewählt habe. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen optimistisch gedacht, ich mache das dann so, wie ich das kann. Und um das zu tun, glaube ich, habe ich jetzt auch wirklich eine Weile gebraucht, um da einen Schritt rauszunehmen. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich 5 Jahre noch nicht ins Krankenhaus eingestiegen und fühle mich dafür jetzt aber langsam bereit und auch empowered. Auch teilweise dadurch, dass ich Community gefunden habe, die das genauso sieht und auch gerade zum Beispiel bei dir im Podcast auch gesehen habe, dass es eben Menschen gibt, die das verändern wollen. Und wie du gesagt hast, es ist ja schon auch ein bisschen im Progress.
Ja. Finde ich total spannend. Johanna, du bist ja sozusagen auch schon mehrfach im Podcast gewesen. Vielleicht kann ich dich ganz kurz selber vorstellen. Also du bist ja Unfallchirurgin und lebst und arbeitest auch in Berlin. Das Besondere ist, dass du aber auch noch studiert hast. Du hast einen Studiengang in Surgical Science gemacht in Oxford und du bist auch berufspolitisch ziemlich aktiv. Also du kennst dich, was so Weiterbildung betrifft, auch sehr gut aus. Und deswegen war das einfach auch so schön, mit dir das Seminar zu geben. Wir haben im Seminar einfach festgestellt, dass natürlich der Zeitrahmen extrem klein war und dass natürlich auch die Thematik einfach viel zu riesengroß ist. Aber Johanna, kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben in dem Seminar, glaube ich, als eine der ersten Slides gefragt, unsere Teilnehmer, welche Fragen sie an das Thema Weiterbildung haben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber hast du das noch irgendwo finden können? An deinem Gesichtsausdruck sehe ich, dass es nicht so ist.
Die haben wir als Jamboard gemacht.
Stimmt, wir hatten ein Jamboard bei Google. Vielleicht darf ich dich was anderes fragen.
Welche Fragen habe ich über Weiterbildung? Soll ich meinen Screen kurz teilen? Dann kann ich dir das nochmal zeigen.
Ja, gerne. Ah, welche Fragen habt ihr zum Thema Weiterbildung? Genau, das war...
Lies mal vor.
Oder liest du mal vor, du hast noch gar nichts gesagt, Johanna.
Ich wollte was sagen, wie kann man Weiterbildung fair verteilen, weil ich glaube, dass das auch was ist, was darauf zurückführt, was Alex gerade gesagt hat. Und du hast schon was angesprochen, was ich total wichtig finde. Also ich habe meine Masterarbeit über die Weiterbildung in der Chirurgie in Deutschland geschrieben, weil ich das eben als wahnsinnig wichtigen Faktor sehe, wenn wir unsere Patientenversorgung in der Zukunft angucken. Also wir als Ärztinnen und Ärzte beziehen das ja meistens auf unseren Alltag, weil das ja auch das ist, irgendwie, was uns am meisten beschäftigt. Und weil das ja irgendwie eine persönliche Sache ist, das ist ja meine eigene Ausbildung, mein eigenes Weiterkommen. Aber wenn man es übergeordnet anguckt, dann geht es eigentlich darum, okay, das ist unsere Patienten- und Patientinnenversorgung der Zukunft. So wie wir heute unsere Ärzte und Ärztinnen ausbilden, das wird das massiv beeinflussen. Weil was immer noch jeder Patient, jede Patientin hat, ist eine Arzt- und Ärztinnenbehandlung. Und egal, welchen Fachbereich wir machen, hat das einen Impact auf die Ärzte, auf die Patienten und auf das Outcome. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig und finde es schon total interessant, dass es bei uns in Deutschland eine sehr kleine Rolle spielt, auch was man, wenn es die Wissenschaft angeht. Also in anderen Ländern ist das das New England Medical Journal veröffentlicht Artikel über Weiterbildung. Ich habe meine Artikel über Weiterbildung im Ärzteblatt eingereicht und als Feedback gekriegt, sie beschäftigen sich hier ausschließlich mit Public Health und Weiterbildung, gar kein Teil des Ärzteblatts. Was die Aussage unterstreicht, wo die Weiterbildung in Deutschland steht und wie wichtig es eigentlich ist, dass man mehr darauf hinweist, wie wichtig es eigentlich ist für uns und für die Zukunft. Was ich sehr schön fand, ist, dass du es rausgenommen hast aus dieser persönlichen Beziehung, weil häufig, wenn man über Weiterbildung diskutiert, merkt man, dass da ganz viel Frust und negative Emotionen ist, sowohl von den Weiterbildenden wie auch von den Weiterbildungsbefugten, weil dass irgendwie die kleine Ebene ist, auf der Weiterbildung stattfindet. Und da aber all diese Dinge, die auf die Weiterbildung einfließen, im Endeffekt dann zu tragen kommen. Also ich habe so eine Analyse gemacht, was denn alles die Weiterbildung beeinflusst. Und das sind so viele Sachen und Dinge. Aber dadurch, dass wir, wie sie im Alltag eben gelebt wird, das ist das, was wir gegenseitig erfahren. Und dann bezieht man das halt irgendwie gegenseitig auf die Person und dadurch ist das schon richtig negativ belegt. Also wie habe ich mal gesagt gekriegt, wollen Sie nicht über was reden, was Spaß macht. Also das ist auch irgendwie so das Traurige. Und das hat in anderen Ländern schon einen wesentlich positiveren Effekt, weil es eben positiver hinterlegt ist, weil es mehr gefördert ist. Also dadurch, dass die Weiterbildung im Moment so ist, wie sie ist und gerade von finanziellen Faktoren, von Verwaltungsfaktoren, von personellen Strukturen so beeinflusst ist, das nimmt man ja aber in dem Moment nicht wahr, sondern in dem Moment nimmt man wahr, irgendwie, ich darf nicht in den OP oder mir erklärt keiner was, ich weiß nicht, was ich hier tue, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich nicht gefördert, es ist egal, was ich hier mache, ich schreibe nur Briefe. Genau das ist das, was wir im Alltag haben und die Probleme sind aber eigentlich andere und die muss man angehen. Also ich sage immer, ich glaube, dass, und das war auch ein interessantes Learning für mich, die meisten Weiterbildungsbefugten, mit denen ich gesprochen habe, die waren eigentlich wahnsinnig motiviert, Weiterbildung zu machen, weil das was eine schöne Aufgabe ist und die das gut fanden. Die sagen nur auch, ihnen sind so die Hände gebunden, dass man irgendwann einfach resigniert, was ja auch total verständlich ist. Deswegen glaube ich, dass wir zum einen berufspolitisch ein unterstützendes System bauen müssen, dass auch Leute, die eine gute Weiterbildung machen, da gefördert werden und zum anderen finanziell und monetär und zeitlich die Möglichkeiten darstellen. Weil die ganz große politische Frage ist, wer ist denn dafür verantwortlich, dass wir gute Ärztinnen und Ärzte ausbilden? Und wer sollte das? Das kostet wahnsinnig viel Geld, das wissen wir, das gibt's, ist mit Daten hinterlegt, natürlich nicht aus Deutschland. Das kostet wahnsinnig viel Geld, Ärztinnen und Ärzte auszubilden, und zwar nicht nur im Studium, sondern auch danach. Und wer sollte das finanziell tragen? Und ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Meine Meinung ist, okay, wenn wir sagen, das ist zielführend für unsere Gesundheitsversorgung, dann müssen wir das auch so abbilden, dass das Geld, was wir in unsere Gesundheitsversorgung stecken, das auch sicherstellt. Und ich meine, wir stecken im Moment 1 Milliarde Euro jeden Tag in unser Gesundheitssystem. 1 Milliarde, das ist richtig, richtig viel Kohle. Ich glaube nicht, dass die Patienten und Patientinnen das Gefühl haben, dass es bei ihnen ankommt. Ärzte und Ärztinnen sicher auch nicht. Und dann müssen wir uns mal angucken, wie wir das eigentlich gerade verteilen.
Wir hatten gerade schon
mal so ein bisschen. Zur Weiterbildung.
Ja, nee, richtig, richtig toll. Vielen Dank. Wir hatten gerade schon mal, als du noch nicht dabei warst, über so dieses, über diese kompetenzbasierte Weiterbildung gesprochen, über diesen Begriff und auch diese Neuordnung, die es jetzt gibt, was die Weiterbildungsordnung betrifft. Mich würde mal interessieren, also du kennst dich ja auch wissenschaftlich gut aus oder was so den aktuellen Stand der Dinge betrifft. Was so eigentlich aus deiner Sicht, wenn du alles mal überblickst, was du denken würdest, was wirklich ja eine sinnvolle Umstrukturierung wäre der Weiterbildung?
Also ich glaube, dass kompetenzbasierte Weiterbildung was Sinnvolles ist. Und hierzu muss man eine ganz wichtige Sache sagen, die wir in Deutschland aber auch noch nicht rübergebracht haben. Kompetenzbasierte Weiterbildung heißt nicht, dass ich Logbuchzahlen durch er ist kompetent, sie ist kompetent, austauschen und dann Haken dahinter macht. Das ist nicht kompetenzbasierte Weiterbildung. Kompetenzbasierte Weiterbildung kommt aus Kanada und ist daraus entstanden, dass die gemerkt haben, unser Patientengut ändert sich. Das heißt, irgendwie, wir haben auf einmal Patienten, die nicht nur überleben wollen, sondern irgendwie einen Anspruch haben. Die wollen mitgenommen werden, Shared Decision Making. Die haben auch ganz andere Informationsstand. Ich meine, allein dieses Internet, die sich da in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, hat einfach dazu geführt, dass Patienten und Patientinnen mit einer ganz anderen Informationsquelle konfrontiert werden und mit ganz anderen Informationen und Erwartungshaltungen in eine Behandlung gehen. Und in Kanada ist das, was passiert, weil ich glaube, in Deutschland auch passiert, was wir aber nicht monitoren, so ein bisschen das Berufsbild des Arztes und der Ärztin hat darunter gelitten. Und die haben irgendwie so ein bisschen waren in dem Begriff, die ärztliche Selbstverwaltung zu verlieren. Wir haben dann ganz viele Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten gemacht und haben die sogenannten Kann-Netz-Rollen definiert. Das ist das, was eigentlich Patientinnen und Patienten von ihren Ärzten und Ärztinnen erwarten. Das ist was wie Professionalität, Kommunikation, Teamarbeit, Scholar, das deutsche Wort wäre, glaube ich, Gelehrter, dass man irgendwie die Evidenz dazu kennt. Das ist aber auch genauso Teacher, Medical Expert. Also es gibt so diese ganze Berufsgruppe wurde aufgefächert in das und das sind die Kompetenzen. Die Kompetenz ist nicht, ich kann ein ZVK legen, sondern die Kompetenz ist, okay, das bin ich als Arzt und Ärztin. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben einzelne Sachen, die wir in der Weiterbildung lernen sollen, beispielsweise im ZVK legen, dann beziehen sie immer diese Kompetenzen auf dieses Einzelne. Das heißt, wenn es darum geht, ich bescheinige jemanden, dass er ein ZVK legen kann, ist da drin kompetent, dann steht da drin, okay, er kann irgendwie das Team anleiten, dass alles da ist. Er kann dem Patienten die Risiken erklären. Er kann die Nachbehandlung organisieren. Und all das, er kann das dem Patienten verständlich kommunizieren. Und das ist die Kompetenz des ZVK-Legens. Natürlich muss er hinterher auch gut legen. Aber das ist nicht die hinterher die Sache, was eine Kompetenz ist. Und das ist das, was wir eigentlich noch verstehen müssen. Und dann müssen wir unsere Weiterbildung danach auch auslegen. Und man kann nicht eine neue Weiterbildung einführen, gerade wenn das eine große Umstrukturierung eigentlich ist wie eine kompetenzbasierte Weiterbildung. Aber die Weiterbildung machen, denen das weder beibringen noch vermitteln, dann wird sich nichts ändern. Also solange wir die Strukturen so lassen, wie sie aktuell sind, wird genau das passieren, nämlich im Logbuch wird die Zahl gegen eine Kompetenz verändert. Dann werden wir die entweder genauso unterschreiben oder die Anzahl von Fachärzten und Fachärztinnen wird sinken und das bleibt spannend. Noch dazu muss man sagen, wir wären das einzige Land, das durch eine Einzelperson das bescheinigen würde, was auch nochmal spannend ist, gerade in einem Land, wo es immer um rechtliche Situationen geht. Und deswegen glaube ich, es wird sich nicht viel ändern, wenn es in dem Moment, wo wir nur Kompetenz austauschen gegen eine Logbuchzahl und die Weiterzubildenden und die Weiterbildungsbefugten nicht mitnehmen. Das gibt auch, also die kompetenzbasierte Weiterbildung hat das klar strukturiert. Die hat die Patienten definiert, dann hat sie diese Werte definiert, die man eigentlich vermitteln will. Dann haben sie das System dargelegt, in das diese Werte vermittelt werden sollen. Das heißt, wie ist unsere Weiterbildungsstruktur, wie sind die Weiterbildungsausschüsse, wie werden die Befugten ausgebildet? Das ist ja auch was. Also meine Research hat auch ergeben, dass wir sagen, unsere Weiterbildungsermächtigten und Befugten sind wahnsinnig kompetent in dem, was sie machen. Wenn es aber darum geht, Feedback zu geben, Supervision zu machen, dann hapert es da ein bisschen dran. Wie auch? Ich meine, wir akzeptieren in der Medizin absolut, dass wir lernen müssen, flexibel zu leben. Wir müssen lernen, Patienten zu untersuchen. Aber wenn es um Weiterbildung geht, dann denken wir, das ist einfach Gott geben und das kann jeder. Und nach diesem System kommen Weiterbildungsressourcen. Da muss man ja auch sagen, im Moment, was machen wir? Du machst halt eine Weiterbildung und wenn du motiviert bist, gehst du noch auf einen Kurs, den du entweder selber bezahlst oder mit viel Glück bezahlt kriegst. Es gibt aber mittlerweile Sachen wie Simulation, E-Learning. Und da muss man schon sagen, in einem Zeitalter, wo man so gut Operationen simulieren kann, Beispiel die Kniearthroskopie, die kann so gut durch den Simulator dargestellt werden, ist es dann auch zeitgerecht, dass ich als Weiterbildungsassistent oder Assistentin das erste Arthroskop, das ich in der Hand habe, in ein Knie von einem Patienten oder einer Patientin schicke. Also wenn ich der Patient oder die Patientin will, würde ich das akzeptieren und möchte ich das. Und dann ganz oben ist die Lehre im Alltag, also in diesem Weiterbildungskonstrukt. Das heißt, das ist eigentlich kompetenzbasierte Weiterbildung. Wenn wir das etablieren würden, würde das eine wahnsinnige Umstrukturierung bedeuten, die Ressourcen braucht und die Interesse braucht und die Geld und Zeit braucht. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns da dran machen. Und da muss ganz eindeutig was passieren. Das heißt nicht, dass Deutschland die Weiterbildung umsetzen muss wie aus anderen Ländern. Im Gegenteil. Also aktuell haben wir so wenig Struktur, dass es ein Riesenvorteil ist, weil wir aus den ganzen Erfahrungen, die andere Länder haben seit 20 Jahren, ja lernen können. Wir müssen es nur tun.
Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, dass das manchmal immer noch so Zufall ist, einfach das mit der Weiterbildung und mit der Fortbildung, wie es gerade passt. Alles andere wird drumherum gemacht. Der klinische Alltag wird durchgezogen, aber das ist immer noch so, ja, wie du sagst, das ist so ein bisschen negativ konnotiert auch. Das muss man machen irgendwie und es wird dazwischen geklemmt und das muss Alltag sein, das muss Teil der Arbeit sein und natürlich auch Teil der Arbeitszeit sein.
Ja, ich glaube, diese Kultur zu verändern, das ist mit das Schwierigste, was es gibt, weil also Menschen sind ja so change resistant, gerade in der Medizin. Und eine Kultur zu verändern, ist mit das Schwierigste wahrscheinlich, was es gibt. Und ich weiß, wenn ich von Weiterbildung rede, dann fange ich immer diese hochpolitische Diskussion an und das so, dann steht man davor und denkt sich, oh mein Gott, das ist ein Riesenberg. Ich glaube, wenn wir uns, jeder Einzelne sich bewusst macht, okay, was kann ich denn in meinem Alltag dafür tun? Oder wie kann ich denn meine Weiterbildung, wie kann ich Weiterbildung verbessern? Dann geht es, glaube ich, erstmal darum, dem Ganzen selber irgendwie einen positiveren Anklang zu geben und aus diesem generellen Blaming und aus dem generellen Unzufriedenheit selber rauszukommen und zu sagen, okay, und ich gehe das jetzt an und ich fordere das ein, aber auf vielleicht eine angenehme Art und Weise. Also von hin zu, ich frage nach, ich würde das gerne erlernen, ich habe mir das überlegt, bis hin zu seinen Weiterbildungsbefugten mal loben oder sich bedanken, wenn man was gelernt hat, das als Feedback zu geben, hey, ne, damit diese Kultur, die im Moment ja wirklich so angespannt ist, eine Chance hat, irgendwie in der Basis auch besser zu werden. Also ich glaube, da kann jeder und jede in der Kleinigkeit schon anfangen und das ist vielleicht der erste Schritt.
Wir hatten ja gar nicht vor, die ganze Zeit nur zu meckern mit dem Seminar, sondern wir wollten ja auch gerne ja so ein bisschen konstruktive Kritik äußern und Lösungsansätze liefern vielleicht. Das haben wir auch versucht, in so Breakout-Sessions zu machen. Hast du die vielleicht noch, diese Antworten zu den Fragen, die wir uns gestellt haben zur Weiterbildung, hast du die vielleicht noch parat?
Ich bin noch auf der Suche. Ich bin
Vielleicht kann ich die Zeit kurz überbrücken mit einem Einwurf, der gerne, zu dem passt, gerne, was Johanna gesagt hat. Und zwar mit dem, wo fange ich vielleicht bei mir selber an und wie kann ich das selber vielleicht verändern? Bin ich voll deiner Meinung. Auf jeden Fall kann man da auf persönlicher Ebene was verändern und vor allem selbst was mit reinbringen. Ich finde, das, was man jetzt so bei New Work viel in Unternehmen sieht, das ist total toll, dass das irgendwie langsam auch in der Medizin ankommt und dass meinetwegen sowas wie Nonviolent Communication auch langsam in der Medizin mit ankommt oder andere Einflüsse, die die Medizin reicher machen. Und wenn das nicht vom eigenen Unternehmen angeboten wird, dann finde ich, kann man das schon auch irgendwie sich darin selbst weiterbilden und dann bringt man das ja automatisch mit ins Team rein oder automatisch irgendwie mit in das Arbeitsklima. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, etwas, wovon ich gerade sehr zehre. Also dafür habe ich zum Glück tatsächlich auch gerade die Zeit, das dann in der Arbeitskombi, in der ich arbeite, dann zu machen. Ich finde, also für mich ist es auch eine Art von Grundvoraussetzung, um dann einfach in einem guten Arbeitsklima arbeiten zu können. Also auf jeden Fall, man kann das, glaube ich, von sich selbst aus reinbringen. Man kann die Menschen im Umfeld auch dazu inspirieren. Und ja, manchmal muss man dafür irgendwie so nicht konventionelle Wege gehen. Also was ich jetzt machen werde und hoffentlich auch unterstützt werde in meiner Facharztausbildung, wäre, dass ich eine Facharztausbildung anfange und gleichzeitig eine Ausbildung mache, die nicht zur Facharztausbildung gehört. Aber dafür muss man eben auch die zeitlichen Möglichkeiten finden. Und da muss man wiederum einen Arbeitgeber finden, der das eben auch möglich macht. Genau, also sage ich mal, die 3-Tage-Woche möglich macht, auch wenn man nicht Kinder hat, aber um eben sich anderweitig weiterzubilden. Und das passt gut zu dieser ersten Frage, die wir gestellt hatten. Wie kann man es schaffen, über den Tellerrand zu gucken? Also ich glaube, man kann das schon auch schaffen, auch wenn es der Arbeitgeber einem nicht möglich macht von sich aus, dass wenn man seinen Interessen folgt, das selbst machen kann, wenn einem der Arbeitgeber dann die Möglichkeit gibt, dass es zeitlich passt.
Hm. Absolut. Johanna, ist egal, du brauchst dich nicht weiter zu suchen, ist schon okay. Ich fand, da war gerade aber noch dieser Menti zu dem Thema, was wünschen sich was erwarten deine Patienten von dir? Das fand ich auch cool. Was dafür Kompetenzen dann herausstachen, nämlich sowas wie Empathie, sowas wie Zeit, sowas wie Wissen natürlich auch. Aber ja, wenn man sich das mal aus der Perspektive der Patienten anschaut, aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten, dann ist das natürlich was jetzt in der klassischen Weiterbildung wenig Raum findet. Aber super spannend. Ja, wir haben das ganze Jahr Utopie-Weiterbildung genannt, Johanna, dieses Seminar. Ich finde einfach dieses Thema auch total schön. Also ich mag das gerne, wenn man sich einfach mal sowas optimal vorstellt, wie es optimalerweise sein könnte, auch wenn es natürlich am Ende bedeutet, dass es viel Geld kostet und dass viele Dinge umstrukturiert werden müssen, möglicherweise. Aber irgendwo muss man anfangen und ja, also du hast gerade schon sowas Schönes gezeichnet, finde ich, so eine Vision davon. Nur ich frage mich immer, wie kann man es im Kleinen anfangen? Also wo sind so die ersten Schritte, damit es nicht so riesig aussieht, diese große Aufgabe, die da vor uns liegt? Klar, dass jeder bei sich selber anfangen muss, das ist wichtig und dass natürlich gewisse politische Schienen oder Weichen gestellt werden müssen, das ist auch klar. Aber so im Alltag, ich weiß nicht, wie man das besser im Alltag integrieren kann, im Stationsalltag, dass es normal wird, dass man sich weiterbildet und zwar kontinuierlich und zwar auch den ganzen Tag über. Ich weiß nicht, ob einer von euch da noch irgendwie Ideen für hat, für diese kleinen Schritte, die man tun kann zu diesem großen Ziel.
Also ich hab noch ein Beispiel dazu. Ich war ein bisschen in England auf dem Krankenhaus. Und die wussten nicht, warum ich da bin und was ich da mache, habe da so ein bisschen mal zugeguckt. Und jeden Arzt und jede Ärztin, die ich da gefragt habe, was seht ihr auch als eure Aufgaben als Arzt oder Ärztin, nicht wissen, dass ich hier meine Masterarbeit zur Weiterbildung schreibe. Und dann sagen die Patienten versorgen, gute Operationen machen und Weiterbildung. Also jeder von denen sieht Weiterbildung als one of the key aspects auf der Daily Jobs. Und ich glaube, den Gegenversuch natürlich in Deutschland gemacht. Sagen wir so, es kam nicht so schnell, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass ich habe das für mich selber als was definiert, was das ist, was ich jetzt als Fachärztin in meinem Alltag durchaus umsetzen muss. Das klappt mal besser, mal schlechter. Ich glaube, man darf sich da auch was verzeihen. Aber dieses, okay, anderen was beibringen, das ist Teil meiner Aufgabe. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt, wenn wir das erkennen und wenn wir das zum Teil unserer ärztlichen Tätigkeit machen.
Ja.
Ist,
Ist das eigentlich ja ein Kulturding? Weil ja, für mich ist das selbstverständlich, dass man sollte so diese Teaching-Kultur, das ist für mich aus Irland ist so selbstverständlich. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht, ja, es ist voll, es gibt immer viel los auf Station, aber auch diese Verantwortung, niemand fühlt sich so verantwortlich dafür, bis du dann einen Fehler machst und dann kommt jemand und dann sagst du dir Bescheid, ne? Oh, das hättest du nicht machen sollen, lieber so machen, aber...
Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ne? Ja. Also es gibt, ich hab auch wunderbare Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die mir was beigebracht haben. Das soll ja nie jemand über, also oder alle über einen Kamm scheren. Das wollen wir ja auch gar nicht tun. Mhm. Ich glaube, allein dieses, wie ist es gefördert, wie ist es angesehen, gibt es mir Prestige. Also in England ist man jemand, wenn man weiterbilden darf. Ne? Das ist ein bisschen so wie eine kleine Medaille. Und wenn man das gut macht, dann wird man irgendwie auch erwähnt, dass das hat einfach was von, das ist eine Errungenschaft, genauso wie ich bin der absolute Schulterspezi und mache die besten Schultern. Mhm. Und sowas fördert das natürlich auch. Ne? Also wenn man halt gar nichts kriegt für was, ist das ein bisschen außer irgendwie Dankbarkeit von seinen Kollegen und Kolleginnen im besten Fall, hoffentlich. Ja, dann ist das, glaube ich, ein bisschen wenig für so einen wichtigen Job. Wie das ist. Und deswegen kann man diese Kultur, glaube ich, schon noch fördern.
Ja. Mir war noch mal ein Aspekt wichtig, das mit dem fair verteilen, das hattest du auch gerade schon angerissen, Ausbildung, Weiterbildung, fair verteilen, das ist ja immer noch bei uns auch in Deutschland so, dass das alles sehr hierarchisch geordnet ist, also dass man sich hinten anstellen muss, dass man erst durch die Drecksarbeit gehen muss, in Anführungszeichen, bis man dann endlich operieren darf oder Choros machen darf oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch eine Herangehensweise und eine Denkweise, die man ändern muss. Das ist, glaube ich, nicht zielführend, wenn man versucht, die jungen Assistenten von wichtigen Untersuchungen fernzuhalten am Anfang. Es ist wichtig, dass auch die jungen Kollegen möglichst schnell eben Zugang haben zu dem ganzen Spektrum der Abteilung beziehungsweise der Fachrichtung. Und auch das ist was, wo ich mich frage, wie kann man das durchbrechen, dass das so geordnet ist und dass alle das auch akzeptieren, dass wenn du in eine andere Abteilung kommst, dass du dich wieder hinten anstellen musst. Ne? Also
klare Definition von Lernzielen. Ich glaube, da sind wir wieder bei, wie zeigt sich unsere Weiterbildungsstruktur, wie machen wir Erwachsenenbildung, und eigentlich gehört vor jeder Vorlesung, die man hält, vor jedem Seminar muss man Lernziele definieren, sonst ist das, also das ist so die Grundpädagogik von Lernen, definiere, was du lernen sollst, was in meiner Umfrage übrigens rauskam, auch ein wenig ist so, aber dieses, wir machen halt irgendwie mal alles, natürlich ist das unsere Klinik, weil wir irgendwie so Learning by Doing machen, aber die klare Definition von Lernzielen, okay, du bist jetzt 6 Monate auf dieser Rotation, was sollst du danach können, was sollst du danach wissen, und ich meine, ein Arztbrief oder eine Ärztinnenbrief zu schreiben gehört dazu. Also das ist ja ganz arg wichtig, dass ich auch Informationen bündeln kann, Nachbehandlungsschemata verständlich machen kann für den weiter behandelnden Arzt oder Ärztin. Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Aber dies, genau dieses, ich definiere Lernziele, die meinem Ausbildungsstand entsprechend sind.
Ali, ich habe nochmal eine Frage an dich. Du hast gesagt, dass du dich am Anfang nicht so getraut hast, in die Klinik einzutauchen. Also wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse. Jetzt hast du gesagt, dass du dich mittlerweile so weit fühlst, dass du da mitmachen kannst. Warum denkst du, ist das so auf einmal? Also das, was heißt auf einmal? Also über die Jahre, welche Fertigkeiten, welche Qualitäten hast du dir angeeignet?
Ich würde sagen, das war ganz viel inner work. tatsächlich auch ein bisschen anzuerkennen, mir Grenzen einzugestehen und auch zu üben, die zu kommunizieren, um um eben gerade nicht so eingerannt zu werden. Und es hängt ja immer so ein bisschen dieses Problem im Raum von diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sind die, die Geld haben, aber nicht die, die am Patientenbett stehen. Und diejenigen, die den hippokratischen Eid geleistet haben, sind die, die sich irgendwie so dem Geld versklaven und aber letztendlich gar nicht die Möglichkeiten haben, ihren Job gut machen zu dürfen. Und da ist, glaube ich, Grenzen setzen ganz enorm wichtig. Also das ist auf jeden Fall ein Skill, den ich üben musste dafür tatsächlich, eben sich da nicht ausnutzen zu lassen. Und letztendlich will man natürlich ja seine Arbeit gut machen und man möchte seine Arbeit vor allem auch im Team gut machen. Also man möchte ja auch sich gegenseitig unterstützen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz sehr wichtig, dass man da mit dieser Einstellung vielleicht auch eine gute Auswirkung hat auf seine Kollegen, damit sich eben keine hängen gelassen fühlt, sondern damit vielleicht, falls wirklich Not ist, dann eben lieber nochmal jemand mehr ins Boot geholt wird. Das ist in der aktuellen Situation nicht so leicht, aber da ist eben der Wandel auch, glaube ich, gerade nötig. Und das würde ich sagen, ist eine der Grundkompetenzen, die mich jetzt ein bisschen mehr dafür empowert hat. Genau, und vielleicht auch, was Johanna vorhin gesagt hat, ne, dass man auch mal Feedback geben kann an den Ausbilder, dass da einfach so ein bilaterales Aussprechen auch stattfindet. Das ist, glaube ich, ganz doll wichtig. Das haben wir in Deutschland tatsächlich nicht so viel. In Skandinavien hat man das auch sehr, diese Kompetenz, Feedback zu geben. In Deutschland habe ich das Gefühl, es ist sehr stark veraltet, dieses Hierarchiedenken ist irgendwie noch aus der Zeit von Goethe und Faust, wo dann eben die Ausbildung auch darunter leidet, dass tatsächlich der Auszubildende, die auch Auszubildende irgendwie so hinter dem Professor hinterherrennen muss und um gerade noch die Chance zu erhalten, das zu lernen, was man lernen möchte. Das ist vielleicht auch was man vielleicht besprechen kann. Vielleicht kann man das mal auf den Tisch bringen. Ich glaube, das ist auch so eine Art Kompetenz, die ich die, finde ich, man sich aneignen sollte für die Verbesserung dieser Situation.
Ja, absolut. Ja, ein schönes Bild mit dem hinter dem Professor herlaufen. Mhm. Ich glaube aber, dass auch diese Regeneration von Chefärzten ja zunehmend ausstirbt, in Anführungszeichen. Klar, das ist natürlich auch eine Kompetenz, dass man miteinander spricht und sich abgleicht und Kritik äußert, absolut richtig. Wir könnten stundenlang weitersprechen. Ich finde, dass wir ganz wichtige Punkte zusammen herausgefunden haben für uns. Und ich finde es vor allem so cool, dass ihr einfach aus unterschiedlichen Richtungen auf das Ganze blickt und auch noch in unterschiedlichen Stadien eurer Ausbildung seid. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid heute und dass ihr ja, euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen könnten, vielleicht zu einem anderen Thema, ich weiß es nicht.
Das war ein sehr spannendes Gespräch und ja, ich habe mich gefreut, von Johanna und Ali zu hören. Also von was ich hören konnte von Johanna. Aber ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich mich auch.
Ja. Vielleicht auch nochmal kurz zu Laura sagen, was du vorhin gesagt hast zu der Art, wie Weiterbildung in anderen Ländern gemacht wird, in Irland auf jeden Fall ähnelt dem in Kolumbien. Und deswegen ist das, was wir hier in Deutschland haben, eigentlich ja auch schon etwas sehr Gutes, dass wir den Zugang zumindest haben zur Ausbildung.
Genau, absolut.
Ja, zu nicht ausgebildeten Ärzten mit Erfahrung werden. Ja. Das ist schon auch, finde ich, was man wertschätzen sollte. Ich glaube, das ist auch was, wo man anfangen kann mit der Wertschätzung und dem das dankbar anzunehmen. Aber dann eben nicht auf dieser Sackgasse im Boredom irgendwie zu versinken und einfach so zu so minimal ausgebildeten Ärzten zu werden, die zwar alle den Zugang hatten, aber eigentlich nicht weiterkommen.
Ja.
Aber ja, also eigentlich die Arbeit, was ich hier mache, ist fast gleich, was ich in Irland und Asylum gemacht habe. Und hier habe ich Anerkennung dafür. Also ich bin super dankbar. Ja.
Okay, ihr Lieben.
Jo. Ja, super. Okay.
Dann. Vielen, vielen Dank. Johanna, du musst schon wieder weiter, ja?
Ja, ich habe leider tatsächlich heute noch ein Abendessen.
Ja. Das ist doch gut.
Dann viel Spaß.
Okay. Macht euch noch einen schönen Abend.
Danke für eure Zeit. War schön.
Ja, danke auch für den tollen Input und ja, bin gespannt auf die Aufarbeitung.
Ja. Tschüss. Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.